Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten deutschen Wissenschaftsorganisation. Über modernste Behandlungsmöglichkeiten von Krebstumoren haben wir bereits im letzten Podcast gesprochen. Heute haben wir die Krankheit selbst zum Thema. In unserem Schwerpunkt befassen wir uns mit den genetischen Ursachen von Brustkrebs. Unser Hörstück, schon gewusst, hingegen behandelt etwas ganz anderes, nämlich die Tatsache, dass grün auch gelb sein kann. Und außerdem hören Sie natürlich wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders, ich grüße Sie, hallo. Wie an dieser Stelle üblich, spiele ich Ihnen gleich wieder ein Geräusch aus der Naturwissenschaft vor. Worum es sich handelt, erfahren Sie dann am Ende dieses Podcasts. Und weil es heute doch ziemlich schwer ist, hier ein Tipp. Das Geräusch kommt aus den Tiefen des Weltraums und zwar so genau, dass man die Uhr danach stellen kann. Also Ohren auf für Wissenschaft.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Und wissen Sie, woher dieses eigentümliche Geräusch stammen könnte? Falls nicht, am Ende dieses Podcasts verrate ich Ihnen, was es war.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Die genetischen Ursachen von Brustkrebs, das ist unser heutiges Schwerpunktthema. Sie entscheiden über das Geschlecht, sie entscheiden über dunkle oder helle Haare und sie entscheiden über die Form der Nase. Aber sie können auch darüber entscheiden, ob ihr Träger oder ihre Trägerin an Krebs erkrankt. Die Rede ist von den Genen. Einige von ihnen lösen Krebs aus, wenn sie defekt sind. Beim Brustkrebs weiß die Wissenschaft bereits recht viel über die Zusammenhänge zwischen genetischer Veranlagung und Krankheitsrisiko. Zum Beispiel auch, dass jedes Land seine eigene Genetik hat. Zu verdanken ist das auch Professor Dr. Ute Hamann und ihrer Forschungsgruppe am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Erich Wittenberg hat sie besucht.
Für ihre Forschungen reist Professor Ute Hamann um den ganzen Globus. Denn weltweit erkranken jährlich mehr als 1 Million Frauen an einem sogenannten Mammakarzinom, Brustkrebs. Wie bei anderen Krebsformen auch, lässt sich auch bei Brustkrebs selten eine einzelne Ursache verantwortlich machen. Eine ganz wesentliche Rolle aber spielt die Erbinformation, unser Genom. Professor Ute Hamann leitet die Arbeitsgruppe Molekulargenetik des Mammakarzinoms im Deutschen Krebsforschungszentrum DKFZ in Heidelberg. Sie erforscht die genetischen Ursachen von Brustkrebs.
Da gibt es einen Zusammenhang und wir kennen mittlerweile auch einige Gene, die Veränderungen aufweisen können und dadurch ein Risiko ausmachen für Frauen, die solche eine genetische Veränderung tragen.
Die Gene, die Brustkrebs auslösen können, werden, abgeleitet vom englischen Wort Breast Cancer, BRCA-Gene genannt. Wie fast alle Gene liegen sie doppelt vor. Je nachdem, ob nur eine oder beide Genkopien defekt sind, kann das Risiko an Brustkrebs zu erkranken bis zu 85% betragen.
Die Veranlagung und das erhöhte Risiko einer Frau kommt dadurch zustande, dass hier eine Genkopie inaktiviert ist. Dann hat sie ein hohes Risiko. Bei ihr ist ihr Phänotyp aber immer noch normal, weil sie ja noch die zweite Genkopie hat, die gesund ist. Das heißt, bildlich gesprochen, ein Auto mit zwei Bremssystemen. Ja? Wenn ein Bremssystem ausfällt, hat der Fahrer ein erhöhtes Risiko, dass er einen Unfall hat. Aber das Auto fährt noch prima, nur das Risiko steigt, weil wenn das zweite Bremssystem ausfällt, dann kommt es zum Unfall.
Doch wie kann eine Frau herausfinden, ob sie zu dieser Risikogruppe gehört? Ein Anzeichen ist zum Beispiel eine Häufung von Brustkrebsfällen in der Familie oder der Ausbruch von Brustkrebs vor dem 40. Lebensjahr. Gewissheit aber bringt erst ein Gentest. Getestet werden zunächst erkrankte Patientinnen, bei denen bestimmte Kriterien auf genetisch bedingten Brustkrebs hindeuten.
Weil muss bei einem erkrankten Familienmitglied eine Mutation identifizieren. Erst dann kann ich nicht Erkrankte aus der Familie analysieren. Also wenn eine Mutation gefunden wird, von der man sicher ist, dass sie pathogen wird, ja, dann können gesunde, nicht erkrankte Familienmitglieder getestet werden, also prädiktiv getestet werden. und man kann bestimmen, wie hoch ihr Risiko ist.
Doch die Entwicklung eines Gentests für Brustkrebs ist nicht einfach. Die Heidelberger Forscher haben herausgefunden, dass die Mutationen, die der Gentest aufspüren soll, von Land zu Land unterschiedlich sind.
Zum Beispiel bei den Isländern gibt es eine häufige BRCA2-Mutation. Ja, diese Mutation, die verursacht Brustkrebs, die verursacht Eierstockkrebs und die verursacht Prostatakrebs. Bei den Holländern gibt es häufige Rearrangements, also große genomische Veränderungen. Das heißt hier, die Testsysteme, die man anwenden kann, um nach Mutationen zu suchen, sind natürlich total unterschiedlich, ob man jetzt nach einer großen Veränderung schaut oder ob man nur eine kleine Veränderung sich anschaut.
Bei den Deutschen liegen die Mutationen an vielen verschiedenen Stellen der Brustkrebsgene. Das erfordert relativ aufwendige Tests. Besonders intensiv forscht Professor Uta Hamann daher in Pakistan und Südamerika. Hier stieß sie auf sogenannte Founder, zu Deutsch Gründermutationen, die es den Forschern leichter machen, günstige und schnelle Tests zur Entdeckung eines erhöhten Brustkrebsrisikos zu entwickeln. Doch bei allem Fortschritt bleibt eine Frage offen. Warum gibt es unter allen Risikopatienten immer eine kleine Gruppe, die trotz defekter Gene gesund bleibt? Um diese Frage zu lösen, wird Uta Hamann weiter um die Welt reisen.
Krebs ist eine komplizierte Krankheit mit vielen verschiedenen Ursachen. Die Arbeit der Heidelberger Helmholtz-Forscher trägt dazu bei, dass wir sie immer besser verstehen und vielleicht eines Tages komplett heilen können. Ein ganz anderes und nicht so gefährliches Phänomen aus dem Bereich der Medizin behandelt unser heutiges Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass grün auch gelb sein kann?
Blauer Himmel, eine grüne Wiese, eine rote Rose. Für die meisten Menschen ist eine Welt ohne Farben kaum vorstellbar. Ein paar unter uns sehen ihre Umgebung jedoch mit ganz anderen Augen. Alles erscheint ihnen in verschwommenen Grautönen, wie in einem alten Schwarz-Weiß-Kinofilm. Sie sind farbenblind.
Ein gesundes Auge schaut sich die Welt mit zwei unterschiedlichen Arten von Sehzellen an: Zapfen und Stäbchen. Die Zapfen empfangen bei Tageslicht die Farbsignale auf drei Kanälen: Rot, Grün und Blau. Die lichtempfindlichen Stäbchen werden bei Dunkelheit aktiv, können aber nur zwischen hell und dunkel unterscheiden. Sind nun die Zapfen auf allen drei Farbkanälen ausgefallen, spricht man von Farbenblindheit. Das gehandicapte Auge wird häufig geblendet und sieht den Regenbogen nur noch unscharf in Schwarz-Weiß. Versagt nur der rote Farbkanal seinen Dienst, kann das Auge rote und grüne Farbtöne nicht richtig erkennen. Für einen Farbenblinden sieht dann zum Beispiel eine grüne Paprika gelb aus.
Um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, haben die Wissenschaftler des Helmholtz-Forschungszentrums Jülich zwei farbenblinden Schwestern tief in die Augen geschaut. Dabei entdeckten sie, dass Sehzellen, Zähne und Knochen eines gemeinsam haben. Sie benötigen Calcium. Ein ausgeglichener Calciumhaushalt spielt bei der Aufnahme und Übertragung von Lichtreizen eine große Rolle. Ist dieser Übertragungsweg gestört, werden das Sehvermögen und der Farbsinn geschwächt.
Leider gibt es noch keine Heilung für Farbenblinde. Doch es mag sie trösten, dass auch viele Normalseher zwar farbig sehen, trotzdem aber schwarz-weiß denken.
Was nun folgt, hat nichts mit Farben, sondern mit Tönen bzw. Geräuschen zu tun. Und zwar unser Geräusch des Monats. Hören Sie noch mal rein. Den Tipp mit dem Weltraum hatte ich ja schon gegeben und Douglas Adams, der Autor des Romans Per Anhalter durch die Galaxis, hätte bei diesem Geräusch vielleicht die nächste Techno-Disco am Rande des Universums vermutet. Doch bei dem Krachmacher in den Tiefen des Alls handelt es sich um einen Pulsar im Zentrum der Vela-Supernova. Die entstand, als vor etwa 10.000 Jahren ein sehr massereicher Stern explodierte. Der Kern dieses Sterns blieb übrig und wurde zum wild rotierenden Pulsar. Dieser besagte Vela-Pulsar dreht sich seitdem 11 Mal pro Sekunde um die eigene Achse. Mit jeder Umdrehung sendet er Radiowellen aus, die auf der Erde aufgefangen und hörbar gemacht werden können. Das so aufgezeichnete Ticken vieler Pulsare ist genauer und zuverlässiger als manche Atomuhr und birgt jede Menge Informationen über den Ursprungsstern. Damit sind wir am Ende des Helmholtz-Podcasts angelangt. Ich hoffe, Sie sind auch nächsten Monat wieder dabei, wenn es heißt Ohren auf für Wissenschaft. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.